weiter mit nochmal mit diesem Animalismus und Stressen beschäftigen. Die Leitfragen. Ich habe heute leider kein Quiz. Also kein Quiz. Das mache ich nachher wieder für die nächste Sitzung. Wir wollen nochmal ganz kurz diesen Absatz über das Fokusproblem uns anschauen und dann wollen wir aber übergehen zur Frage nach dem Revolutionsstand. Das ist ja sehr interessant, weil Olson da seine Theorie etwas modifizieren muss. Er sagt, er ist, das Gehirn ist überhaupt nicht entscheidend für personale Identität, weil das Gehirn ist Psychologie. Hallo. Das Gehirn hat mit Psychologie zu tun. Und jetzt stellt man aber fest, hoppla, ein Teil des Gehirns ist halt nicht nur für Psychologie zuständig, sondern ist halt für das Leben zuständig. Die Aufrechterhaltung des Lebens ist der Hirnstamm. Und dann muss man innerhalb seiner Theorie differenzieren. Inwiefern muss man differenzieren, was das Gehirn anbelangt? Da wird es dann sehr detailliert, sehr kompliziert, also was von der Rolle spielt der Hirnstamm. Das ist jetzt nochmal, ich habe ja nochmal so ein paar Zitate. Ich würde gerne nochmal auf dieses Problem des Vierdimensionalismus zu sprechen kommen. Geht das vielleicht nochmal hin?
Some philosophers can find all of this more palatable in conjunction with Quine's ontology of temporal parts, according to which concrete objects such as ourselves do not strictly endure through time but are stretched out in time like events and consist of early and later parts. We exist at different times by consisting of different temporal parts that occur at different times. On this view, a person might be simply a proper temporal part of a human organism. That part of the organism that exhibits psychological continuity, the organism, fetal parts that cannot think are no parts of the person. So no person was ever fetus.
Vielen Dank. Das ist jetzt dieser Vierdimensionalismus, den wir im letzten Quiz kurz angesprochen haben. Sie erinnern sich noch, ich möchte einfach darauf hinweisen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Ontologie von Organismen sich zu denken. Haben Sie noch eine Idee? Also jetzt haben wir, das ist Vierdimensionalismus. Das ist ein Raumzeitwurm. Also da hat ein Organismus nicht nur räumliche Teile, sondern hat zeitliche Teile, weil der Organismus als ausgestreckt, ausgedehnt, nicht nur im Raum, sondern Zeit ist. Und Zeit wird objektiviert, Zeit wird vergegenständigt. Zeit hat nicht nur eine Dauer, oder hat eine Dauer, aber sie hat eben auch eine ontologische Länge, könnte man sagen. Also eine Ontologisierung der Zeit in Analogie zum Raum. Wenn das jetzt die Zeit ist und das der Raum, dann gibt es eben so etwas ganz Komisches, wie so ein Raumzeitraum. Zeigen hier Ort, wo befindet sich die Person oder der Organismus. Man kann das so irgendwie so sagen. So. Und die Person, das wäre jetzt der Organismus. Der Organismus erstreckt sich wie so ein Wurm, der zieht sich wie so ein Wurm durch die Zeit, durch unser Leben hindurch. Eine Person wäre dementsprechend zum Abschnitt hier. Das wäre dann die Möglichkeit. Also sagen wir mal hier ab, das je nachdem, wie man jetzt das so definiert, ab hier setzt Selbstbewusstsein ein, wenn das jetzt notwendig oder hilfreich ist. Und hier
was würde das der psychologischen Ansicht hinsichtlich psychologischer Kontinuität dann in der Hinsicht eigentlich jemanden informieren? Diese Position zu verstehen, ja, nicht ganz zu sagen, okay, weil da hat man ja immer noch dann das Problem, okay, der Organismus besteht konstant nur, aber zwischendrin ist dann auf einmal eine Person, aber das Problem ist ja das, was vorher keine Person war, kann später auch keine Person sein. Mhm. Wie kann dann der Organismus dann zu einer Person werden? Also, ich habe das Gefühl, das macht es einfach nur ein bisschen komplizierter, ja. Aber ich weiß nicht, was da die Lösung sein soll.
Ich meine, Sie haben insofern recht, das hängt immer davon ab, was jetzt das Entscheidende ist, was der Organismus zur Person macht. Häufig ist es Selbstbewusstsein, das eintritt. Der Organismus liegt zugrunde, und je nachdem, wann er gewisse Eigenschaften wird oder wann sie verloren gehen, wird aus diesem Organismus nur eine Person geworden, aber nur als Zeitteil. Das ist dasselbe Problem letztendlich wie die unbeobachtete Bewusstseinstheorie. Ja? Die Person erinnert sich nicht mehr an ihren Zustand als Fotos zum Beispiel. Dann ist sie damit nicht identisch. Sie wäre es insofern sie ein Organismus. Das ist halt eine Möglichkeit, so eine Ontologie zugrunde zu legen und ontologisch zu sagen, wann etwas eine Person ist. Und das Problem ist eben bei meinen Bewusstseinstheorien, dass ich sehr wenig über Ontologie zu sagen habe. Da stellt sich die Frage, was ist das eigentlich, was Selbstbewusstsein ist? Und das wäre jetzt so eine Kombination aus Animalismus und Bewusstseinstheorie, könnte man jetzt sagen. Wir haben hier einen Organismus, der zieht sich durch und in einem bestimmten Zeitabschnitt ist er eine Person. Man muss sich fragen, konstituiert er eine Person oder wird er zu einer Person oder erwirbt er personale Eigenschaften? Das muss man offen lassen. Das ist einfach eine andere Darstellung. Aber Sie haben recht, das Problem ist auch, dass wir sind hier Personen nur phasenweise, abhängig von Eigenschaften.
Also mit personale Eigenschaften könnte der Animalismus da irgendwie. Wenn man es nicht so ausziehen würde wie er, dass er Person und Organismus irgendwie aneinander kennt. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, Person ist in dieser Grafik irgendwie eine personale, also die Eigenschaft Person und nicht eine zusätzliche Substanz oder Geld oder sonst was, dann wäre das ja eigentlich doch in irgendeiner Form miteinander ein bisschen verträglich. Das ist auch trist, dass dann immer noch das Filmchen kommt in der Arbeit.
Genau, also der Punkt ist hier in dieser Ontologie, das ist also Vierdimensionalismus. Ich schreibe es mal hin. Vierdimensionalismus. Die Person ist keine neue Entität. Ja, also nach dieser Auffassung ist, die Person ist nur eine besondere Form, eine besondere Postwelt, ein besonderer Zustand, könnte man vielleicht sagen, dieses Organismus zu einer bestimmten Zeit. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Ja, er sagt ja, hier wird part of the organism that exhibits psychological continuity. Also solange wir hier psychologische Kontinuität haben, haben wir einen Teil des Raumzeitraums, der eine Person ist. Solches Bewusstseinskriterium angewendet auf diese vier Insights. Das wäre eine Person bis dahin. Weil hier eben Bewusstseinskontinuität gegeben ist. Aber das findet er auch nicht so plausibel, ne? Weil es eben diesem Bewusstseinskriterium folgt. Ich glaube, wir machen mal weiter. Wir sollten, glaube ich, mal, vielleicht könnte man das noch lesen. Das sollten wir noch lesen. Das ist jetzt die Frage, diese Einzige. Wollen wir mal weiterlesen, oder?
The biological view does not entail that I came into existence at conception. The human cellular organism. Those cells adhere only loosely, then their growth and other activities are not coordinated in a way that the activities of an organism's cells are
coordinated.
The embryological fact suggests that this human organism, the one that I think I am, did not come into being until as long as 2 weeks after conception.
Okay, vielen Dank. Ja, also das ist jetzt hier so eine Einschränkung. Wenn wir jetzt also nach dem Anfang fragen, der Anfang und das Ende, das ist immer das Problematischste bei Personen. Was ist jetzt sein Argument? Warum sagt er, dass der biologische Ansatz nicht der Auffassung ist, dass wir, er sagt nicht Person, das ist wieder wir, I, das, was wir als uns empfinden, dass das mit der Befruchtung in die Welt kam? Was ist so das Argument?
Naja, das hängt mit ihm eigentlich erst an, wenn es so ein koordinierter Organismus ist, also wenn es irgendwie Zusammenspiel zwischen den Zellen gibt, was nicht nur so bloß ein Zellprofil ist.
Mhm. Genau. Also wenn es wirklich diese Qualität eines multizellularen Organismus hat. Ja?
Was ich mich an der Stelle frage, weil ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin, wie da jetzt in der Biologie da irgendwie die begriffliche Einteilung wäre, weil wir sind ja jetzt immer noch im Fötusbereich, der irgendwie noch davor beginnt und ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird er dann auch noch von der Zygote gesprochen, auch über 2 Wochen hinaus. Ich weiß nicht genau, ob die Biologie überhaupt den Unterschied macht nach 2 Wochen.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, er würde ja wohl sagen, der Einzelne ist kein Fötus. Weil Fötus scheint doch vorauszusetzen, dass es ein Organismus ist. Brausi, er würde sagen, der Einzelne ist ein Fötus. Dann würde ich das auch Widerspruch bei ihm sehen, weil er fragt doch immer, war ich jemals ein Fötus? Und sagt, ja, ich war ein Fötus. Aber hier sagt er, wir sind nicht diese Produkte als.
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil der Biologie sprichst du ja auch davor schon, also ab der Befruchtung, glaube ich, von
Fötus. Interessant, ja. Er kennt ihn nicht
so. Oder halt nochmal eine Exploration in verschiedenen
Stadien.
Genau. Muss ich ihn nochmal reinnehmen, habe ich mich eigentlich mal damit beschäftigt.
Ah, ja. Das ist häufig
so. Das ist häufig so. Das ist häufig
so.
Vor am Rahmen.
Okay, hier ist ein interessanter Punkt, weil häufig auch Gillian Baker, die Vertreterin der Konstitutionstheorie, sagt, ähnlich, solange noch Zwillingsbildung möglich ist, dieses können wir noch nicht von diesem Zellhaufen von eine Person spricht, von etwas, was überhaupt Identität hat, weil es sich teilen kann. Aus einem kann auch 2 numerische Identitäten werden, also können wir diesen Zustand noch nicht als Person oder als Entität annehmen.
Weiß man denn, wo diese Definition von Organismus herkommt? Ist das eine allgemeingültige oder ist die eher biologistisch anzuordnen oder eher philosophisch?
Ja, also einzelne Teile. Ja, das hatte ja Olson in einem der letzten Texte, in der vorletzten Sitzung, hatte er so ein paar Kriterien gebracht. Als X ist identisch mit Y, wenn es dasselbe Leben teilt. Das ist eine Definition. Andere Definition war, wenn es derselbe Organismus ist, wenn es dieselben Koordinationsprinzipien sind letztendlich. Also das hatte er davor schon ein bisschen weiter ausgeführt. Und für ihn ist eben Organismus ein komplexes, geschlossenes System in Wechselwirkung mit einem Prinzip, mit einem Organisationsprinzip. Und das scheint er hier zu vermissen. Und deswegen würde er sagen, wir sind eben nicht also befruchtete Eizellen. Sind wir nicht. Ne?
Ja? Ich habe eine Frage. Also, ich finde es ganz verwirrend, weil er schreibt ja immer nur Eigenheit und Existenz und so. Also, meint er damit ist die uns als Person oder nicht? Also, ich verstehe es eigentlich immer noch nicht, dass er. Was er mit dem Ei und wie, was er damit jetzt nicht meint.
Genau, er meint das, was wir unter uns normalerweise verstehen. Darauf, worauf es ankommt, wenn wir von uns sprechen.
Ja, aber das sind.
Und er würde sagen, wir sind eben wesentlich Tiere. Wir sind eben Tiere, besonders clevere Tiere. Aber das, was uns die Stabilität der Identität gibt über die Zeit hinweg, das ist nicht Selbstbewusstsein, das ist nicht Freiheit. Das sind gewisse Qualitäten, die wir erwerben können, die wir aber auch wieder verlieren können, ohne dass daran unsere Identität hängt. Er bringt eben verschiedene Beispiele, dass man eben nach der psychologischen Ansicht der Person dann die These vertreten müsste, dass wir selbst nie Föten waren. Und das ist ja Föten gewesen wäre. Ne? Wir haben keine Erinnerung an uns, als wir Föten waren, können wir auch gar nicht haben, weil die noch gar keine Fähigkeit wahrscheinlich haben zum Selbstbewusstsein, vielleicht nur die Anlage, auch die Potenz, aber nicht der Wirklichkeit, dann müsste, sagt Olson, müsste ein Vertreter des psychologischen Ansatzes zugeben, dass wir nie Föten waren. Und das ist, würde Olson sagen, unserer Intuition so zuwider. Natürlich würden wir sagen, landläufig, wir waren mal Fötus. Und er würde sagen, die psychologische Sicht kann das nicht begründen, weil sie hier kein Kriterium für psychologische Kontinuität hat. Also aus solchen Gedankenexperimenten, aus solchen Problemstellungen heraus, schließt Olson letztendlich darauf, dass es nur der Animalismus sein kann, der uns eine Antwort darauf gibt.
Ja, das verstehe ich schon, aber ich finde es so
vermeidend,
dass
er
eigentlich von Personen
schreibt. Ja, er vermeidet den Begriff eigentlich. Er vermeidet ihn und er sagt, ich und so weiter und so fort.
Ne? Also, man kann unsere Identität kommt.
Genau, unsere Identität. Wenn man aber von Identität spricht, denkt man häufig an personale Identität. Und wenn man von uns, von mir spricht, denkt man häufig, ja, ich bin schon Mensch, aber ich bin noch ein bisschen mehr. Ich bin was Besonderes. Und dagegen möchte er sich wenden, weil dieses Besondere, was wir mehr als Menschen sind, das lässt sich für Olson nicht reifizieren und nicht ontologisch als Identität fassen. Das sind nur Eigenschaften, aber keine Substanzen. Oder er würde eben sagen, sonst müssen wir uns von Cartesianismus Zuflucht nehmen, dass wir eine geistige Substanz sind. Das wäre eine Möglichkeit, aber das ist dann ganz schwer zu erklären mit unserem Körper und so weiter. Wir können geistige, körperliche Substanz interagieren. Sagt er, das sind alles viel zu schwierig, viel zu viele Probleme, die wir uns da aufhören müssen, sodass er sagt, die einfachste Lösung, wir sind hier.
Ja, das war im Prinzip exakt dasselbe, was ich sagen wollte, sodass er diese ganzen Beispiele eigentlich nur aufzeigt, um sie im Prinzip ad absurdum zu führen und diesen psychologischen Ansatz, der gerade auf diesen die Identität mit der Personalisierung abzielt, dessen Schwächen aufzeigt, um dann zu sagen, ja, aber bei meinem Ansatz, wenn wir Tiere sind, dann müssen wir uns da gar nicht die Gedanken machen.
Genau, also es gibt die Subjektivitätstheorie und es gibt auch noch die Konstruktionstheorie. Das ist die Konstruktionstheorie, die eben beide möchte, Olson argumentieren. Das wäre auch mal interessant für einen Aufsatz, für so ein Essay dann einwechseln. Dass Sie mal schauen, also der erste Essay, den ich ja so gebracht hatte, der könnte sich genau mit ein bisschen der Subjektivitätstheorie auseinandersetzen. Und der zweite oder einer der folgenden könnte sehr gut mal eben schauen, was kritisiert Olson an der Konstitutionstheorie. Wir haben es schon ein bisschen behandelt. Das war das Problem, dass wir es nicht uns erklären können, Olson, wie wir, wie Körper und Person nicht identisch sind, numerisch, aber dennoch zeitlich und räumlich koinzidieren. Das, sagt Olson, kann uns der Konstitutionstheorie nicht erklären. Auch wieder so ein ad absurdum führen. Also es bleibt einfach keine bessere Option übrig. Das ist zusammen. Ja, wohin wir schauen, alle Angebote auf dem Markt, vor allem Subjektivitätstheorie, vor allem Konstitutionstheorie, die führen eben Paradoxien, die führen zu Implikationen, die wir nicht wirklich annehmen können. Ja, die sind so unglaublich, dass wir lieber zum Animalismus ziehen.
Ja, nochmal um auf das zurückzukommen, wollen wir hier von Ei Person spricht. Ich glaube, das erklärt sich so ein bisschen in dem anderen Text, den man vor kurzem gelesen hatte, da an der er halt eben genau als das sehen will und zwar nur als Eigenschaft. Und entsprechend wäre dann Personalität für ihn dann, oder halt die Person für ihn ja dann auch irgendwie eine Form von Eigenschaft, so wie es halt eben der psychologische Ansatz halt definieren würde. Das wäre halt eine Ansammlung wahrscheinlich dann von verschiedenen Eigenschaften, die man diesem Tier dann halt irgendwie zusprechen würde. Deshalb fällt dann halt natürlich auch da das Kriterium weg mit dem Begriff der Person wahrscheinlich, dass wir, wenn wir von uns sprechen, dann von der Person sprechen, sondern ich glaube, er koppelt das an der Stelle doch dann eher an den Organismus als an den Personenbegriff. Da ist es, glaube ich, auch so einfacher, wenn er halt jetzt eben nicht mehr von Person spricht, sondern von einem relativ unbeeinflussten Begriff, wie das Ich einfach, ohne dass man halt irgendwas dazu setzt, was mit dem Ich jetzt gemeint ist. Also ich glaube, das lässt er jetzt gerade noch
offen. So Alltagsrede gewissermaßen, wie wir eben normalerweise von uns reden. Wir würden nicht sagen, ich bin eine Person jetzt im Alltag. Wir würden sagen, ich, sie, wir.
Ja, ich bin eine Person, der dann redundant entgegenkommt.
Oder auch nicht.
Also für ihn nicht, aber sonst vielleicht.
Dieser Begriff der Person ist so schwer, so beladen, metaphysisch, normativ, dass wir da so viele kognitiven Anstrengungen erst unternehmen müssen, um diesen Begriff wirklich zu bemühen, als solch anzunehmen. Ja, auch zu überlegen, passt er genau. Dass wir ja eigentlich den nur in bestimmten Situationen gebrauchen können und der auch für uns sozusagen nur in bestimmten Situationen Gefahr sind, eben zutreffen. Aber was unsere gesamte Existenz anbelangt, würde er nicht kontinuierlich konstant.
Das ist aber, wenn man jetzt zum Beispiel den Begriff der Person ausweitet bzw. anders formuliert, indem man zum Beispiel den ausformuliert und sagt, ich bin von mir aus eine stolze Frau oder sowas. Das wäre ja im Prinzip, dass der Begriff dann der Person ungängig ist sogar, weil er bestimmte Merkmale irgendwie impliziert.
Der Punkt wäre, deren müsste dann den Personenbegriff so ersetzen, dass es eben ein Begriff wäre, der eine größere Konstanz hätte in der Bezeichnung von uns. Und da muss man sich überlegen, welche Kandidaten in Frage kommen. Berühmt und so weiter und so fort. Geht nicht immer. Ne? Also wie er gezeigt hat, berühmt bin ich natürlich hier noch nicht, wenn ich geboren werde. Bin ich berühmt. Berühmt bin ich vielleicht. Das Lustige ist ja bei berühmt. Wenn da der Tod ist, dann rühmt ich halt jetzt hier ein und kann über den Tod vielleicht noch hinausgehen. Ja. Also solche Sachen, die passen einfach nicht rein. Das ist ein Begriff, der genau dahin passt, genau diesen Bereich bezeichnet, begreift. Und da bringen Eigenschaften nichts, da bringt nur so ein ganz hartes Kriterium. Und deswegen eben das härteste Kriterium ist das natürliche Kriterium. Das ist einfach.
Ja, in dem Sinne, wie du auch meinst, ich bin, also so ein Satz wie ich bin eine stolze Frau, oder besser gesagt, wenn man das dann irgendwie einteilen würde, dann kann man sich wahrscheinlich ganz leicht als Diagramm von Eigenschaften vorstellen, die halt nur innerhalb dieses Kreis, also dieser Übereigenschaft Personen gebildet sind und natürlich dann gleichzeitig nicht mit Personen identisch sind. Also zum Beispiel, man könnte vielleicht sagen, okay, Stolz ist jetzt eine Eigenschaft, die nur etwas haben kann, was gleichzeitig auch die Eigenschaft Person hat. Also das ist innerhalb dieses Personenkreises, gibt es Personen, die stolz sind, aber es gibt keine Nicht-Personen, die irgendwie stolz sind. Das wären vielleicht eher so Eigenschaften, die man dann irgendwie zusammenfassen könnte, die man halt dann alles in diese Übereigenschaft Person reinbringen kann. Also aber nicht in die Richtung, dass Person das alles impliziert, sondern ja, andersrum, dass wenn ich sage, okay, wenn ich von dem spreche, was stolz ist, dann muss es eine Person sein. Mhm.
Genau, aber was hier eben entscheidend ist, ist die transtemporale Identität über die Zeit hinweg. Was umspannt das?
Ja.
Diachronik Identität.
Wie Sie schon sagen, das Problem ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin eine stolze Frau, das kann ja auch tatsächlich über den Tod hinausgehen, dieser Begriff. Ne? Und wenn man sagt, es wurde gesagt, dass sie eine
man könnte sagen, irgendwie eine geniale Frau. Ne?
Ja.
So was vielleicht, oder bedeutend oder so, bedeutende Frau. Ne? So was. Und das würde man auch noch sagen können, sie war eine bedeutende Frau, nachdem sie sich gelebt. Ne?
Eben, das ist das Problem ja bei dieser Definition, dass das ja in diesem Bereich sein muss.
Ja, das muss genau hier reinpassen.
Dann betrachtet man ja in der Retrospektive diesen Bereich, wenn ich sage, war, also sie war eingeschlossen, oder vielleicht verstehe ich das auch gar nicht, aber wenn ich kann ja dann nicht sagen, von jemandem, der tot ist, er ist, also, nein, doch, kann man schon.
Die Frage ist ja ganz schwierig, wenn die Person nicht mehr lebt. Ne? Man muss dann so eine imaginäre Person, man muss sie sich vorstellen, man muss es der Vorstellung haben. Und ich meine, wenn man dann schaut, berühmt, wie gesagt, ist eben die Person noch nicht immer gewesen. Sie wurde es jetzt. Das heißt, es trifft nicht die gesamte Existenz. Das ist ein wirkliches Problem. Wir brauchen wohl das härteste Kriterium, sagt Olson. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, so wie was kauft sich Olson, dass er sagt, wir fallen sagen auf das biologisch harte Kriterium. Wir fallen darauf herunter, haben dafür aber die Sicherheit, ein wirklich festes Identitätskriterium zu haben. Was erkauft er sich? Überlegen Sie mal, was ist das Problem? Jeder Ansatz hat ja Vor- und Nachteile. Fassen Sie mal zusammen, was ist das Positive an solchen Ansätzen? Was spricht dafür?
Es ist irgendwo im Kern fundiert.
Ja, genau. Das ist ein Problem. Ja, wir haben nicht so komische Substanzen, die so rumschwirren. Ja?
Er hat in gewisser Form wirklich epistemologische Erkenntnis. Mhm.
Wir haben Wissen davon, wir können es erkennen, objektivieren. Und dann natürlich, was wir schon gerade sagten, es ist ein knallhartes Kriterium. Also es trägt einfach. Es ist wirklich, wie gesagt, objektiv gültig für unsere Existenz. Solange wir existieren, gilt dieses Kriterium unangefochten. Niemand bestreitet es. Die Frage ist nur dann am Anfang. Ne? Das war unsere Diskussion vorhin. Einzelne Föten, sind sie Organismen, so klar am Anfang ins Problem. Ne? Aber, und am Ende vielleicht ein bisschen. Ne? Herztod, Hirntod. Wann ist der Organismus tot? Ne? Große Frage. Da gibt es juristische Definitionen. Ich glaube, da war es der Hirntod. Hirntod ist, glaube ich, juristisch tot, nicht, dass ich das falsch sage. Da muss man einfach die Rechtsprechung anschauen. Häufig so als Kind hat man so die Intuition, jemand ist dann tot, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Ne? So, ne? Ja. Aber dieser Todesbegriff, den die Rechtswissenschaft an sich hat, ist ein bisschen enger. Also das Herz könnte wohl noch schlagen, nur wenn es dann tot ist. Ne?
So wohl. Medizinisch ist man theoretisch auch, sagt man, ist man zwar tot, wenn das Herz, man sagt ja, man redet ja auch von, vor allem von reanimieren, das heißt, man geht davon aus, die Person ist schon tot. Herztod nennt man das ja
da. Herztod, Hirntod, das sind so gewisse Unschärfen, aber sagt darüber bei uns ist nicht mehr so zu stehen. Obwohl es ist ethisch natürlich sehr relevant, wenn es so um die Patientenverfügung geht, wann schaltet man die Maschinen ab, dann wird es ethisch total relevant. Aber und logisch kann man sagen, der Organismus, der hat sein Organisationsprinzip verloren. Also wenn das Hirntod ist, ist es Stammhirntod, ist Stammhauttod, ist die Frage, kenne ich mich zu wenig aus, damit das Herz schlagen kann, braucht man da noch das Stammhirn. Aber das Herz hat ja auch so einen Muskel, so einen Puls in sich, dass es weiter pocht, wenn es in der Muskel noch Strom in sich hat. Spannende Frage, weil ich würde sagen, der Organismus ist so gut wie kaputt. Die Identität hört auf. Was spricht jetzt aber gegen so einen Ansatz?
Er ist nicht wirklich intuitiv.
Inwiefern? Was ist kontraintuitiv?
Das war schon der Olson, der gesagt hat, ich glaube, es war auch in dem Aufsatz, dass er quasi der Person überhaupt keine geistige Komponente zuspricht. Das heißt, überhaupt nichts Geistiges spielt eine Rolle für die Person.
Für unsere Identität, also wenn ich
das
sage, psychologisch spielt keine Rolle. Genau.
Und was jetzt an dem Punkt kontraintuitiv ist, ist das, dass ich mir als Mensch, weil er spricht ja auch immer so schön von Ich
von mir, dass ich mich doch sehr stark durch meine, was wir jetzt vielleicht auch im allgemeinen Sprachgebrauch als Persönlichkeit bezeichnen, ich bin doch schon der, der ich bin in Bezug auf meine Ansichten, auf mein Wissen,
genau,
meine Intelligenz.
Genau. Genau, also es gibt Person, Persönlichkeit, das wäre also Persönlichkeit, meine individuellen Vorlieben, mein Selbstbewusstsein, meine Erinnerung an mich, vergangene Zustände, meine Geschichte, ja, meine Geschichte, Narrativität, es gibt Narrativitätstheorie, meine Erinnerungen, das macht doch mich aus als Person. Meine Individualität wird da so verstanden, Individualität, meine Unverwechselbarkeit aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund meiner Vorlieben, meiner individuellen Präferenzen, mag ich lieber Schokoladeneis, lieber Vanilleeis, solche Sachen. Nicht nur das, habe ich gewisse Maximen, gewisse Grundüberzeugungen, wie man leben sollte, wie man nicht, entscheide ich mich für die Philosophie, für die Rechtswissenschaften, was mache ich. Das würden viele sagen, das ist mein harter Kern, daran hängt meine Identität. Ja? Und dann würde eben Ulz fragen, ja, was für eine Identität meinst du? Meinst du wirklich die ganz harte numerische Identität? Wenn du das meinst, dann liegst du falsch. Dann macht dich das nicht im Wesentlichen aus. Weil du dann kein Phöbus bist, weil der Phöbus hatte diese Interessen nicht. Hatte diese Unterscheidungsmerkmale nicht. Du kannst deswegen den Phöbus identisch sein, daraus führe ich eher ad absurdum. Weil das so eine absurde Konsequenz deiner Ansicht ist, würde man sozusagen, dass du es nicht rational vertreten könntest.
Aber er ist halt, wie gesagt, vollkommen aus, dass der Phöbus quasi die Möglichkeit hat, zu dieser Person heranzureifen. Also, dass die Anlagen schon voraus liegen und dass ja historisch belegt ist, dass diese Person dazu wurde durch die Umstände. Das wäre völlig aus.
Genau, da haben wir das Problem der potenziellen Personen, also dieser Möglichkeiten.
Und eben der historisch-empirischen Belegbarkeit dazu.
Das ist halt die Frage, ich meine, Olson ist ja der Meinung, dass wir mit uns als für identisch sind. Aber wenn wir jetzt die Frage ist halt wirklich, ob man wirklich sagen kann, man kann es schon irgendwie, aber es ist schwierig sagen, im Fötus waren alle meine individuellen Referenzen, die ich jetzt habe, schon angelegt. Ja, weil da spielen ja auch intersubjektive Bezüge eine Rolle. Da müssen wir von so einem Prädeterminismus ausgehen. Also ganz stark Prädeterminismus, das dann alles schon vorher bestimmt war, wie ich mal werte. Und das würde dann wieder von unserer Überzeugung eigentlich entgegenlaufen, weil wir ja glauben, wir haben das als Freiheit erworben, unsere Persönlichkeit.
Da gab es, glaube ich, ich weiß nicht, 17. oder 18. Jahrhundert war ja auch die allgemeine Meinung, dass der Mensch schon in seiner DNA, wie man die DNA quasi noch nicht erforscht hatte, in seinem Gen, dass er da schon als kleiner Mensch drin vorliegt.
Genau, der Mensch wandert sein vom Erzeuger in die Frau, die Mutter hinein.
Genau.
Vom Vater wandert das in einen Menschen hinein, in die Mutter und Mutterlein hinein, wird da immer noch raus. Ja. Wissen Sie noch, wie diese Position heißt? Homunculus?
Ja.
Homunculus, gell? Das Männlein, die Männleinstheorie.
Ich bin gerade darüber überlegt, aber was Reformatismus im Gegensatz zu
Evolution?
Epigenese.
Wäre es reformiert schon gewesen? Reformiert. Ja. Also, das ist.
Wo ich, wie gesagt, noch hinaus wollte, war im Prinzip, dass eigentlich diese die Retroperspektive eigentlich darauf, also von, man kann diese Bezeichnung mit der Person, dass sie dazugehört, man kann sie nicht voraussetzen und eben wegen diesem Predeterminismus oder Präformatismus, aber man kann sie eben empirisch ja durch Historizität belegen. Aber es ist halt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das für uns eben ein zu schwaches Argument ist, dass man die Vergangenheit belegen kann.
Er fragt eben knallhart nach der Ontologie. Und er fragt, was ist das ontologische Fundament? Aber ich denke, es ist zutreffend, dass wir sagen würden, das macht nicht uns ganz aus. Da gehen gewisse Dinge verloren, auch vor allem die ethische Seite. Wir fragen uns nicht nur, was wir sind, sondern was wir sein sollen, wie wir behandelt werden wollen als Personen. Und diese praktischen Dinge, die lässt Olson ganz außen vor.
Ja, in der Hinsicht wird es auch problematisch werden, weil wir ja in irgendeiner Hinsicht, also wenn er jetzt zum Beispiel den Personenbegriff Begriff irgendwie als Eigenschaft, als zeitliche Eigenschaft vielleicht sieht, der irgendwie uns irgendwie hinzukommt über einen bestimmten Zeitraum. Und wir ja dann aber gleichzeitig als Organismus ja irgendwie enden. Wäre da zum Beispiel ein ethisches Problem in der Hinsicht, weil wir haben ja immer noch bestimmte Rechte, was unsere Person angeht, wenn wir auch verstorben sind. Das sind irgendwie Bildrechte, sei es von irgendeinem furchtbaren Unfall, Anschlag, sonst was, wo ich doch irgendwie auch selber das Recht drauf habe, dass meine Leiche nicht irgendwo gezeigt wird, immer noch. Oder sei es, was glaube ich auch gerade ein prominenterer Fall ist, gerade noch in der Diskussion, was man macht, wenn man über irgendeine Facebook-Nachrichten herausfinden könnte, wie es zu einem Tod von irgendeiner Person kommt, ist das halt dann auch in der Hinsicht noch problematisch, weil das noch irgendwie der Person zugeschrieben wird, dass ihr das vorbehalten wird und das nicht irgendwie öffentlich zugänglich wird. Also anscheinend diskutieren wir ja über Personen, über deren eigene Lebenszeit hinaus. Juristisch muss.
Genau, die Frage ist nur, ob wir das ontologisch können, ob es die Person über ihr Leben hinaus gibt, das ist die Frage, ob
wir nicht. Aber rein intuitiv behandeln wir ja auch Personen nein, also sonst.
Richtig, zum Beispiel Abstand, Ideen, Erinnerungen, wenn man auch über ihr Leben etwas herbeizitieren, das ist die Frage nach nicht existierendem Objekt, fiktional. Okay, nicht nur fiktional, weil jemand, der mal gelebt hat und jetzt tot ist, ist ja nicht fiktional. Und wir beziehen uns auf diese Person in irgendeiner Form. Natürlich nicht im Sinne der Moral. Wir erinnern sie und wir erzählen sie. Wir konstituieren sie narrativ auch irgendwie mit. Und das ist ein Vorteil der Narrativitätstheorie, dass die sagt, personale Identität wird durch Erzählen, durch Geschichten aufrechterhalten.
Das
berührt
ja auch den Punkt, den wir letztes Mal hatten, dass eigentlich Person Kontext
genau.
Der Person ist.
Also genau. Und das würde der Animismus nicht erklären oder er würde es nicht berücksichtigen. Weil er einfach auf solche intersubjektiven Dinge, er hat überhaupt kein Interesse an Subjektivität, also auch nicht an Intersubjektivität. Es geht dann höchstens um Verbünde von Organismen oder von Wechselwirkungen von Organismen, aber nicht um diese soziale Interaktion. Das ist ein großes Problem des Animismus, weswegen ich ihn auch nicht für überzeugen halte. Aber es ist die große Herausforderung, das dann so zu kritisieren, dass wir die harten ontologischen Kriterien nicht aufgeben müssen. Wir können natürlich ganz einfach sagen, auf die Ontologie kommt es nicht an, das machen viele. Christine Korsgaard macht es, die kennt sie, die sagt, ich lasse die ontologischen Fragestellungen außen vor. Interessiert mich überhaupt. Die Person ist definiert durch Handel, durch Moral Agency, durch Intersubjektivität. Manche sagen, eine Person ist nur eine Person durch Anerkennung. Fragt man sich dann aber wiederum, was ist ontologische Basis? Welche Existenzform hat so eine narrativ oder anerkennungstheoretisch konstituierte Person? Was für eine Substanz hat das? Was besteht?
Also nochmal so eine ganz grundlegende Nachfrage. Also wie ich Ulsen verstehe, hat ja die Person bei ihm keine ontologische Basis, weil es ja um den Organismus letztendlich geht. Und das ist auch, glaube ich, ein Problem im Verständnis, das ich noch habe, dass ich nicht genau weiß, wie sozusagen die Person, also wenn ich unbedingt den Status habe, die Person letztlich, weil es ja auch so wirkt, als könnte es eben auch so sein, dass wir nur phasenweise Personen sind in unserem Leben und dazwischen drin nicht mehr und wieder. Und also das finde ich noch sehr, sehr abstrakt und irgendwie sehr vage.
Okay, also Ulsan würde das genau sagen. Ulsan würde sagen, wir sind phasenweise Personen. Und die Basis von uns, wenn wir uns als Person verstehen wollen unbedingt, ist der Organismus. Die Person hat keine Person als Person, wenn wir darunter ein Wesen verstehen, was gewisse Eigenschaften hat. Auch jetzt die ganzen genannten intersubjektiven Dinge, würde Ulsan sagen, Basis dieses Personalen ist der Organismus, der Körper. Der fundiert, könnte man sagen, alles. Wenn wir zurückgehen auf die letzte Identität, ist das der Organismus. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, Ulsan würde sagen, Personalität ist eine Eigenschaft des Organismus, die phasenweise vorliegen kann. Wenn gewisse Eigenschaften, vielleicht Erinnerungen oder so weiter, vorliegen, dann bin ich eine Person. Aber ich als ich, mein landläufiges Verständnis, ist nicht abhängig von solchen Eigenschaften, die vorliegen können, weil ich bin ein Fötus gewesen, natürlich war ich ein Fötus, ganz klar. Aber der Fötus, da erinnere ich mich nicht mehr. Ich habe keinen sozial vermittelten Bezug zu mir als Fötus. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie es im Bauch meiner Mutter war. Ich weiß nicht, wie ich aussah. Ich habe nicht mal ein Bild von mir als Fötus, vielleicht von so einem Ultraschallbild oder so. Das gibt es gar nicht. Ich habe gar nichts sozial Vermitteltes irgendwie von diesem Zustand, was eigentlich Personalität voraussetzen sollte. Dennoch bin ich es. Das heißt, dass ich einfach ein anderes Identitätskriterium als Bewusstseinstheorie und so weiter ansetzen muss, wenn ich diese ganz harte numerische Identität über die Zeit bin, aufrechterhalten kann. Dann ist Personalität als Rationalität, als Intersubjektivität zu schwach. Die ist ontologisch zu schwach. Ebenso kann man sich fragen, wie Selbstbewusstsein denn individuiert werden soll. Selbstbewusstsein ist eine Eigenschaft. Oder ein Vollzug, eine Handlung. Aber eine Handlung muss immer vollzogen werden durch etwas. Was ist das, von dem Selbstbewusstsein die Eigenschaft ist? Da würde ich sagen, der Organismus. Der Organismus, der hat ein besonders komplexes Gehirn, besonders komplexe Hirnfunktionen. Die sind so komplex, dass dann irgendwelche Eigenschaften, die wir personal nennen, auftreten. Aber diese Eigenschaften, die auftreten, die haben keine Substanz, die sind keine ontologischen Entitäten, die wir separieren können und fixieren können, an die wir unsere Personalidentität binden können, die eignen sich ontologisch nicht dazu, zu schwach. Oder wir müssen sie reinfizieren, wie es Descartes gemacht hat und sagen, das sind eine denkende Substanz. Wir müssen alle unsere personalen Eigenschaften, ich denke, ich will, ich begehre und so weiter, ich zweifle, und so weiter, die müssen wir alle in eine Substanz packen, als Modi oder Ausformung einer geistigen Substanz. Und das sagt also, das können wir nicht wollen. Das ist so kontraintuitiv, sowas anzunehmen. Das geht nicht. Ist Ihre Frage damit so ein bisschen
beantwortet? Also vielleicht, wenn ich noch einen Kommentar dazu geben kann. Ich habe immer noch das Gefühl, dass bei ihm der Begriff der Person letztlich sehr schwach ist. Was ist schwächer als in den anderen Theorien, die sozusagen von Bewusstsein sozusagen schon ein klares Kriterium anzunehmen. Aber das würde auch.
Da würde ich sagen, völlig richtig. Personal, er würde es sogar so sagen, er hat sogar selbst gesagt, wenn Sie auch mal den Vortrag sich anschauen, der im Internet ist, da sagt er auf Deutsch, Person ist so ein schwieriges Thema, das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Aber deswegen habe ich die Theorie jetzt eben ein bisschen, dieses Seminar provokativ betitelt, Animalismus als Theorie der Person. Das ist nämlich, es ist eine Theorie der Person, aber die Person wird dadurch letztendlich für unwichtig erklärt. In diesem Sinne, im psychologischen Sinne. Das ist so die Form des Seminars. Ja.
Aber geht er denn dann von so einem richtig harten Prädeterminismus aus?
Nee, also glaube ich nicht. Muss er auch nicht. Müsste man, wenn man diese These, die der Kommilitone eben stark machen wollte, dass man sagt, ein Fötus waren doch alle meine personalen Eigenschaften schon angelegt. Ja? Der Fötus, wenn man das als deterministisches System fasst, dann war ein Fötus angelegt, dass ich heute hier ein Seminar nehme. Und Fötus und die Umstände natürlich. Ja.
Also er geht nicht davon aus, dass meine geistige Persönlichkeit letztlich auch Teil meines biologischen Organismus ist.
Also Teil ist, würde ich sagen, das, was ich eine geistige Person nenne, ist eine phasenweise Eigenschaft von meinem Organismus. Der Organismus hat mal eine sehr gute Zeit, im Alter von, ich weiß nicht, von mal bis wann, kann man jetzt überlegen, wenn Selbstbewusstsein ausgebildet wird, besonders stark natürlich in der Mitte des Lebens, aber das ist vielleicht offen. Hier, läuft der Organismus auf Hochtouren. Ja, da ist er tolle Gehirn, die Synapsen verschalten sich, es kommen tolle Ideen im Gehirn zustande. Da würde ich sagen, ja, in dieser Phase, da bin ich besonders personal geworden. Aber auch in anderen Phasen davor, als mein Gehirn noch nicht so komplex war, als Fötus, da war ich zwar jetzt nicht Person, aber ich war derselbe Organismus. Ja, also Personalität ist eine Phase im Leben des Organismus. Ja, wo das Gehirn, würde er sagen, besonders komplexe Eigenschaften ermöglicht, die wir jetzt im Sprengsinn als personal bezeichnen, die aber eben, wenn wir fragen nach unserer ontologischen Identität, keine Relevanz besitzt. Psychologie spielt keine Rolle für ontologische Fragen. Für das, warum, auf welcher Basis wir numerisch identisch sind. Eine und dieselbe Person sind. Nicht auf Basis von Selbstbewusstsein, weil jeder zugeben würde, dass wir Föten waren, dass wir einmal Föten waren. Und wenn wir das versuchen wollen, diese Tatsache, die für uns unleugbar ist, mit psychologischem Vokabular zu gründen, würde ich sagen, geht es. Sind so verschieden psychologisch. Oder wir hatten vielleicht auch da noch gar keine Psychologie. Ich weiß es nicht, ich kenne mich zu wenig aus. Aber es wäre zu schwach. Das ist einfach. Und das ist natürlich ein bisschen kontraintuitiv. Einerseits, weil wir sagen, Personalität, das, was wir sind, das ist Persönlich. Wir sind selbstbewusste, freie Wesen, die kommunizieren. Sagt unser, okay, gut, dann habt ihr anderen Sinn von Person oder von Identität. Ich spreche von ontologischer, numerischer Identität im strengsten Sinn. Und jetzt zeigt mir mal, inwiefern ihr als subjektive Wesen, als Freiheitswesen so eine starke Identitätskriterium entwickeln könnt. Das könnt ihr nicht. Und den Baker sagt dann, doch, das kann ich. Ich kann eine Konstitutionstheorie, mein Körper konstituiert die Person, ohne mit ihr identisch zu sein und ohne, dass wir Substanzdualismus vertreten. Wir kommen noch ein bisschen auf diese Theorie genauer zu sprechen. Jetzt muss ich aber noch kurz, will ich hier am Schluss noch auf diesen Aufsatz eingehen, auf die Rolle des Urschlags bei personaler Identität. So, da sagt also Olson, verstreut diesen Text hier, den Sie auch haben, das ist ziemlich neu, wird sich sehr erschienen. Da hat er so fünf Thesen. Und er sagt in diesem Text, die haben so abnehmende Bedeutung. Also er würde alle vertreten, aber die höher gerankten am meisten. Wir sind hier. Hier schauen Sie wieder, wie ich. No sort of psychological community is either necessary or sufficient for an animal's to persist. Das ist eine Antipsychologie-These, also psychologische Kontinuität spielt keine Rolle. Das ist eigentlich so eine Argumentation. Also er kommt praktisch von we, ersetzt mit we an. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist eine Explikation von we, wir. Wir sind Tiere. Wenn wir Tiere sind, dann spielt für uns psychologische Kontinuität keine Rolle. Wenn wir Tiere sind, dann folgen wir unserem biologischen Leben. Leben jetzt als Konkretum. Da ist ein Leben, da ist ein Leben, da ist ein Leben. Wir können kein menschliches Leben sein, wenn wir nicht ein Organ haben, was uns sozusagen da leitet. Also praktisch, wenn wir ein menschliches Leben sind, dann haben wir ein solches Organ. Aufrechter Maintenance, ich weiß nicht, wie Sie es übersetzen würden. Aufrechterhaltung, oder? Das Wort wirklich aufrechterhalten. Dann funktioniert das Organ, das und das Organ der Aufrechterhaltung ist der Hirnstamm. Also könnte er sagen, also das wäre jetzt am Schluss, das wäre jetzt, nee, könnte man nicht direkt schließen, aber man könnte sagen, wir sind aufs Engste auch mit unserem Hirnstamm identisch. Vielleicht nicht ganz identisch, würde ich sagen. Könnte man jetzt noch diskutieren. Weil er würde sagen, obwohl, wenn er sagt, der Hirnstamm ist das Zentrum unseres Lebens, dann müsste er fast sowas behaupten. Ja? Wenn der Hirnstamm wirklich die einheitsstiftende Funktion unseres Lebens ist, ohne die nichts geht, dann wäre der Hirnstamm dasjenige, was auf ausgezeichnete Weise mit unserer numerischen Identität zusammenhängt. Sie hat sich.
Das hieß doch dann, dass der Hirnstamm das Tier ist, was wir sind.
Genau. Oder vielleicht nicht das Tier, weil das Tier ist schon alles, das Leben oder die Lebensfunktion. Weil wir würden ja nicht sagen, dass ein Hirnstamm ein Tier ist, sondern der Hirnstamm, der trägt auf eine ausgezeichnete Weise zur Identität des lebendigen Tieres bei.
Was ist, wenn man den austauschen würde dann?
genau, genau. Es würde sagen, nicht jetzt hier dieses Problem auftauchen wie mit Bewusstsein.
Also ich, genau, genau. Kann man dann sagen, dass wir numerisch identisch mit unserem Hirnstamm sind? Das,
okay. Also wenn wir können gleich weiterlesen, wenn wir eben sagen, das, was uns als Tiere die Einheit des Lebens gibt, ist der Hirnstamm, dann wäre der Hirnstamm schon die zentrale Instanz. Aber ich jetzt aus meiner Sicht hätte Probleme, unsere Identität auf den Hirnstamm selbst zu beschränken. Sagt Olson auch, er sagt, da unten habe ich so ein bisschen meine Probleme. Oben bin ich total, sehen Sie, also bis dahin ist zu Punkt 3, haben wir jetzt schon gelesen. Und diese Punkte hat er alle schon behandelt. Diesen Punkt 3 hat er im vorletzten Text. Ne? Das da unten ist ein wirkliches Problem. Also Olson, wir lesen gleich weiter, Olson sagt, je weiter wir runterkommen in Richtung 5, bin ich mir nicht mehr so sicher.
Ja, also wenn er 5 komplett ernst nehmen würde, dann könnte man den vorherigen Text aufnehmen und Hirnstamm, Person und Hirnstamm austauschen und eigentlich genau dieselben Argumente eigentlich fast bringen. In der Argumentation war ich jemals ein Fötus, kann ich dann vielleicht sagen, ja, ich war ein Fötus, aber erst der Fötus, der halt zu dem Zeitpunkt existiert hat, als es den Hirnstamm hat.
Er würde aber wohl sagen, er würde wohl, glaube ich, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber biologisch gesehen würde doch ein Organismus mit diesem diesem kontrollierten Einheitsschiff mit dem Leitung, die eben die Frucht der Einzelnen nicht hat, würde sowas wahrscheinlich schon den rudimentären Hirnstamm voraussetzen. Also Fötus hätte, glaube ich, schon einen rudimentären Hirnstamm.
Ja, nicht nach 2 Wochen, glaube ich. Also da müsste man nochmal wahrscheinlich nachschauen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nach 2 Wochen schon hinschauen.
Müsste man schauen. Müsste man schauen.
Das ist das erste Mal sein.
Nicht, mir scheint, dass der Hirnstamm doch wirklich, das ist doch die verlängerte Wirbelsäule. Also dieses verlängerte Rückenmark letztendlich. Ne? Und das Rückenmark ist ja ganz zu Beginn schon da. Und dann ist halt die Frage, wie viel vom Rückenmark ist da noch fortgesetzt? Richtung Kopf, Richtung Gehirn. Vielleicht diese ganzen Cortices, die mögen noch nicht ganz ausgebildet sein. Mir scheint, dass ein Fötus, aber das müssen wir jetzt empirisch, müssen wir das googeln, dass so ein Fötus schon sowas hat.
Aber ich glaube schon, dass der Fötus an diesen sonst würde sich ja automatisch sofort widersprechen. Also ich glaube schon, dass er das
nicht. Ja, ich glaube, deshalb war das auch jetzt Punkt 5. Genau, genau. Also mir scheint so intuitiv, ich werde nachgucken, ich werde es das nächste Mal bringen, mir scheint, dass er Fötus als Fötus, weil er eben dieses organisierte Leben schon hat, auch einen rudimentären Hirnstamm hat, der das Ganze irgendwie koordiniert. Aber wir müssen das rausfinden. Da bin ich kein Experte.
Ich denke nur, dass wahrscheinlich eine Sprache, die Differenzierung ist zwischen Embryo und Fötus. Wir sind ja, also er ist ein Embryo und ich denke, wenn er von Fötus spricht, spricht er schon von einem, sozusagen einem Zeitpunkt, ab dem wir schon relativ weit also entwickelt sind.
Und die Frage ist eben, ob er sagen würde, dass Embryonen schon mit uns identisch sind, dass wir mit Embryonen identisch sind. Das wäre die Frage.
Ja, jetzt, okay. Und jetzt bin ich auf dieselbe Falle die ganze Zeit hineingefallen.
Also die Frage ist halt, das Kriterium wäre, Embryonen müssten für Olson, wenn ich ihn recht verstehe, schon diese einheitsschriftliche Funktion haben. Die müssten geschlossene Organismen sein. Und er redet aber von Embryonen, die das ausmachen. Spannende Frage. Jetzt lesen wir mal hier kurz weiter. Wo hatten wir aufgehört? Ich glaube hier, genau. Das ist so die abnehmende Validität. Wie sagen wir weiter? Das ist jetzt diese Kritikerin, oder auf ihn Bezug genommen hat.
Übrigens, also auf der dritten Woche, ich habe 3 Bücher least this is so as long as the brainstem continues to direct the organism's life. Preserving the formaldehyde is no good. If my brainstem were extracted and kept alive like a kidney, wedding transplant, and this did not merely keep its individual cells alive, but enabled it to continue directing life, then the animal would be pared down to the size of the brainstem. The bits left behind, no longer controlled by the brainstem, would cease to be parts of any organism.
Mm-hmm. Das ist interessant. Ne? Also der Hirnstamm als Schaltzentrum, als Kontrollinstanz des Organismus. Ne? Da könnte man schon sagen, das ist wie gesetzt. Also man könnte der These sagen, die These vertreten, dass ich mit meinem Gehirnstamm gehe. Also ich im Sinne wie Olson ist, meine ich. Ne? Ich bin wesentlich das Leben und Leben ist wesentlich Kontrollinstanz, also wesentlich Kontrollinstanz. Ich kann den Hirnstamm an alle möglichen anderen Glieder anschließen. Die Glieder kann ich austauschen. Und das ist der Hirnstamm. Ne? Die Frage ist jetzt natürlich, die hat so ein Hirnstamm so etwas wie eine Individualität? Das ist eine spannende Frage. Hat ein Hirnstamm irgendwas, was ihn unterscheidet von anderen Hirnstellen? Einen bestimmten Hirnstamm. Also ist es praktisch egal, ob man mir jetzt hier einen anderen Hirnstamm einpflanzt? Das ist die Frage. Das hat sich auch so ein bisschen auf.
Ja, und er sagt, das wäre. Mit meinem Hirnstamm gehe. Insofern wäre ja dann, wenn ich jetzt meinen Hirnstamm anders einfangen würde, dann wäre ich die andere Person.
Genau. Und aber was mein Problem jetzt damit ist, das, er sagt ja, Leben ist doch eigentlich nur ja, Aufrechterhaltung von Lebensfunktionen, Kontinuität. Und das scheint jetzt ja keine Eigenschaft zu sein, die besonders individuierbar ist. Ich muss halt leben. Ob ich jetzt mit dem einen Hirnstamm lebe oder mit dem anderen Hirnstamm, ist egal. Also mein Problem, was ich damit habe, ist, wie kann man Identität oder spezifische Identität am Hirnstamm festmachen, wenn er nur die Funktion hat, Leben aufrechtzuerhalten. Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Hirnstamm Leben aufrechterhalten kann? Also würde der eine Hirnstamm jetzt hier angefangen bei mir ein anderes Leben produzieren als der vorherige? Das ist die Frage, können Hirnstämme wirklich individualisieren? Leben von anderen Leben innerhalb derselben Art verschieden erkennen lassen?
Ja, für mich klingt das irgendwie so ein ganz kleines bisschen nach Zirbel.
Richtig, genau.
Ich weiß nicht, was da der größte Unterschied dann teilweise noch ein bisschen zu Descartes ist. Ob ich jetzt sage, es gibt irgendwo so eine Drüse im Hirn, an der ich das Ganze irgendwie festmachen kann oder. Ich kann mich jetzt zum Schluss, also meine ganze Identität an den Hirnstamm festmachen, ist ja doch irgendwie relativ ähnlich. Mhm. Und ich denke auch, dass da ähnliche Probleme dann auftreten. Ich weiß nicht, wie viel er den Hirnstamm dann zusprechen wird. Ich glaube, allein schon die Tatsache, dass es halt so weiter umgesetzt, wird er dem Hirnstamm nicht so viel zusprechen, dass er das wirklich komplett festhalten wird. Es klingt auf jeden Fall so ein bisschen
anders. Nur Descartes hat ja gesagt, ihm ist ja das eigentlich personale Seite des Geistes gewesen. Wie die da wieder der Zirbel zusammen, ist ein Riesending. Und also hätte ich dieses Problem der Vermittlung zwischen Res Cogitans und Res Extensa. Dafür gibt es nur Res Extensa und die ausgedehnte Substanz. Die geistige Substanz streicht uns. Dieses Problem hätte ich nicht mehr. Denn wir sind jetzt leider in der Zeit schon am Ende. Wir werden diese Debatte, die jetzt sehr spannend ist, in der nächsten Sitzung fortsetzen und dazu dann auch wieder ein Quiz machen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.